ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Guten Tag und Ahoi, ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich auf meinen Gast, eine Schriftstellerin, die die schmalsten und dabei opulentesten Historienromane schreibt, aus denen Tragik und Komik und Wissen sprühen. Eine Schriftstellerin, die gerade mit dem renommierten Jean-Paul-Preis, dem Bayerischen Staatspreis für Literatur, ausgezeichnet wird und die ich also einfach erstmal mit einem herzlichen Glückwunsch begrüße. Christine Wunicke, hallo.
Hallo Frau Schumacher und Dankeschön.
Ja, der Jean-Paul-Preis, das ist ein Preis, den haben schon sehr viele, sehr bedeutende Autorinnen und Autoren bekommen, also Sarah Kirsch zum Beispiel, Alexander Klug, Friedrich Dürrenmatt oder Barbara Honigmann, um nur ein paar Namen zu nennen. Wissen Sie noch um den Moment, als die Nachricht kam, dass Sie in diesem Jahr diesen Preis bekommen? Wie war das?
Ich lese immer die E-Mail, bevor ich wach bin. Also wenn ich morgens aufwache, gucke ich auf meine E-Mail und dann habe ich irgendwie so, hey, was, wer ist das? Ja, das habe ich etwas bis nach dem Frühstück gebraucht, um es zu verarbeiten.
Jean-Paul, dieser Dichter aus Wunsiedel, der ist 1825 in Bayreuth gestorben. Der ist schon eine ziemliche Ausnahmegestalt in der deutschen Literatur, so zwischen Klassik und Romantik. Und ich kenne ehrlich gesagt gar nicht so viele Menschen, die es ausgehalten haben, ganze Werke von ihm zu lesen. Den Titan zum Beispiel oder Hesperus. Ich gebe zu, ich habe schon mal es durch Dr. Katzenbergers Badereise geschafft. Aber Jean-Paul lesen ist wirklich ein Trip. Verbindet Sie irgendwas mit Jean-Paul oder vielleicht auch eine Lektüre-Erfahrung?
Ja, Gott sei Dank. Das ist irgendwie das ist super peinlich, wenn man einen Preis kriegt und den Autor nicht mag. Nee, den Jean-Paul habe ich, das ist irgendwie der Gott meiner Jugend, so ein bisschen. Ich habe den Katzenberger, der ist in mein Leben getreten, als meine Mutter ihn aus einer Remittentenkiste gezogen hat. Und da wurde irgendwie die ganze Familie so Katzenberger-Fans, weil wir auch immer eklige Sachen am Abendessen erzählt haben. Also wir haben uns irgendwie identifiziert mit dem Dr. Katzenbergers. Ist auch eine Arztfamilie, also whatever. Jedenfalls, ich habe wirklich dann, ich kann mit Überzeugung sagen, ich glaube, ich habe echt jedes Wort von Jean-Paul gelesen. Es ist allerdings lange her und ich habe, also über die Flegeljahre schaffe ich noch, aber beim Hesperus oder beim Titan, da knicke ich heute auch ein. Aber ich habe ihn wirklich sehr gern gelesen und ich habe ihn, als ich ganz jung war, auch echt versucht nachzumachen.
Wie haben Sie das gemacht, Sie haben ihn gelesen, haben versucht, ihn nachzumachen? Wie geht das?
Wie man Jean-Paul nachmacht, ja. Das ist ganz, ganz einfach. Man muss in jeden Satz alles reinschreiben, was einem einfällt und dann nochmal mehr, was einem dazu noch einfällt, dann noch eine Fußnote dazu machen und Metaphern aus abgelegenen Wissensgebieten und immer den inversen Genitiv benutzen. So habe ich versucht, meine ersten Bücher zu schreiben. Das wurde nichts.
Was Sie vielleicht nicht wussten, was ich zufällig weiß, ist, dass Jean-Paul schon vorm Frühstück irgendwie 2 Weizenbier getrunken hat. Also es ist schon eine Art von trunkener Literatur, die da geschrieben wird, oder?
Ja, braunes, wie heißt das, übergäriges Weizenbier, Braunbier, braunes Weizenbier, ja. Ja, das merkt man auch.
Was Sie für mich mit Jean-Paul verbindet, ist so eine Art Eigenständigkeit, also Widerspenstigkeit und auch Fantastik. Und um es ganz transparent zu machen, ich war in diesem Jahr in der Jury mit für diesen Preis und ich lese Ihre Bücher seit Jahren mit großem Vergnügen. Das erste für mich war vor 10 Jahren Der Fuchs und Dr. Shimamura, ein Roman, der von Japan aus in die Wiener Psychologie um 1900 herum führt. Dann kam, das war 2017, Katie, ein Buch, in dem es um ein Medium in London um 1870 ging. Und 2020 war ja Ihr Roman Die Dame mit der bemalten Hand für den Deutschen Buchpreis nominiert. Der spielte in Bombay so 1760, 64. Was interessiert Sie eigentlich an diesen Vergangenheiten, über die Sie schreiben?
Das ist immer die große 100-Dollar-Frage. Ich kann es nicht wirklich sagen. Also ich kann bei den einzelnen Büchern sagen, wie ich die Themen gefunden habe meistens. Meistens sind es Zufälle, komplette Zufälle. Und da geht irgend so eine Lampe im Kopf an, so mein Beuteschema wird erfüllt. Und dann kapriziere ich mich darauf, dass ich daraus ein Buch machen muss. Grundsätzlich, warum ich historische Geschichten, also jetzt nur noch schreibe seit so langer Zeit, dass ich denke da nicht viel drüber nach. Ich weiß nicht, man blockiert sich sehr schnell, wenn man genau drüber nachdenkt, warum man irgendwas macht. Ich denke, ich gebe mir dann diese Aufgabe und sage, mach das so gut, wie du es kannst. Und irgendwann ist es fertig. Und wenn ich dann überlege, warum will ich das eigentlich machen, dann zweifle ich an allem und dann verzweifle ich irgendwann. Deshalb mache ich das nicht.
Vielleicht dann rückwärts, ne? Vielleicht weiß man dann hinterher, weshalb man sich mit irgendeiner Figur beschäftigt hat, oder?
Ja, hinterher, das ist ganz ähnlich wie beim Träumen. Da wacht man auf und hat keine Ahnung, was das bedeutet. Und nachher erzählt man es jemandem und sagt, ach Gott, das ist ja klar. Genau. Oder so. Doch, das habe ich mit manchen Büchern ganz extrem gehabt.
Und wie ist es bei Ihnen mit einem Roman? Womit beginnt es? Mit einer Figur, mit einer historischen Begebenheit oder einfach irgendeinem Tonfall? Also was ist zuerst da?
Also bei diesen Büchern, bei diesen kleinen historischen Büchern, da fängt es immer mit einer Figur an. Oder mit einer Figur in einer Situation. Also mit einer Figur oder einer Konstellation von mehreren Figuren oder einer Situation. Also das sind irgendwie so mini-historische Ereignisse wie ein Mädchen, eine 13-Jährige will unbedingt Leichen kaufen, um Anatomin zu werden. Oder jetzt mal was nicht angelehntes, irgendwie ein Samurai will sich nach Jahrzehnten an Holländern rächen. Also es sind irgendwie so, wie so, was man in einen Satz schreiben kann. Mhm. Und die Sachen, die fliegen mir irgendwie zu und dann fange ich an, drüber nachzudenken, was das soll.
Und was passiert dann? Also Ihre Romane sind ja extrem gut recherchiert, bis in die Details. Wie arbeiten Sie? Also mit Büchern, mit Filmen, leben Sie in Bibliotheken, wie auch immer? Müssen Sie selbst in die Orte fahren, um über Sie zu schreiben?
Nee, das muss ich nun gar nicht. Das vermeide ich. Ich habe es einmal bei der Dame mit der bemalten Hand, da hatte ich schon fast ein Flugticket nach Mumbai. Das wollte ich so ganz kurz, ich wollte nur diesen Elefanta-Tempel sehen und das so kurz machen, dass ich mich nicht mal impfen lassen muss. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will das irgendwie gar nicht sehen, wie das heute aussieht mit den ganzen Touristen. Und da bin ich stattdessen nach Cuxhaven gefahren, wo mein anderer Held gewohnt hat. Das war ganz sinnvoll. Also da irgendwie in Cuxhaven auf dem Land, also da wollte ich eine Kirche sehen, das war sinnvoll. Aber sonst, ich setze keinen Fuß an die Stellen. Das ist auch nicht mehr so. Ich meine, was soll ich jetzt in Paris, wenn das irgendwie am Schluss von dem Buch ist gerade das Pantheon fertig? Also das ist total anders heute und das brauche ich nicht.
Ja, wie machen Sie es dann? Also wiederum mit Büchern?
Ja, das kommt auf die einzelnen Themen an. Also manche Sachen, da habe ich eine tiefe Basis. Also irgendwie Aufklärung Frankreich weiß ich relativ viel. Das ist nicht, also das muss ich dann nachgucken, aber da habe ich irgendwie so ein Fundus. Und bei anderen Sachen wie irgendwie die Astronomie von Jaipur, die muss ich irgendwie von null auf irgendwie mit Hilfe von irgendwelchen Astrophysikern irgendwie verstehen. Das ist ganz verschieden. Manchmal mache ich auch es einfach so, dass ich mir was ausdenke und dann nachher recherchiere, ob es stimmt. Und ich rühme mich dessen, dass das relativ oft stimmt.
Ist das dann literarische Freiheit, die Sie nutzen?
Das nutze ich eh. Also das steht Roman drauf, also niemand soll das irgendwie für ein Geschichtsbuch halten. Ich habe auch überhaupt nicht den Anspruch, was viele historische Romane haben, dass sie irgendwie einem was beibringen wollen über die Zeit. Also das ersetzt echt kein Geschichtsbuch und manche Sachen sind auch gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und also ich habe nie den irgendwie in Anspruch gehabt, einen historischen Roman in dem Sinn zu schreiben eigentlich.
Ja, wenn ich sie lese, dann verlasse ich mich auch auf die Literatur und nicht auf das Geschichtsbuch. Aber gibt es da manchmal Missverständnisse, dass Sie so Briefe kriegen von Leuten?
Ja,
Momentchen, stimmt ja gar nicht.
Ja, natürlich.
Was sagen Sie da?
Es ist ein Roman irgendwie. Ich bin da ganz freundlich. Ich meine, ich finde es auch irgendwie, also finde es nett, wenn Leute sich da, also wenn Leute sich sehr engagieren und sehr böse werden, dann antworte ich nicht. Gibt's auch. Aber kriege ich manchmal. Aber irgendwie sind auch ganz nette Korrespondenzen schon draus entstanden.
Klar, wenn sich jemand ernst genommen fühlt, dann geht's weiter mit der Diskussion. Mhm. Literarische Freiheit bringt mich zu der Frage, wann Sie eigentlich angefangen haben, sich als Schriftstellerin zu begreifen. Also angefangen haben zu schreiben und wieso überhaupt?
Also das sind zwei Fragen. Also angefangen zu schreiben habe ich mit 4, bevor ich schreiben konnte. Das musste meine arme Mutter dann alles niederschreiben, meinen ersten Roman. Der hieß Parli und seine kleine Schar. Das möchten Sie nicht wissen. Nee, als Schriftstellerin, als begreifen tue ich mich bis heute nicht. Also die Berufsbezeichnung, ich sage immer, ich schreibe Bücher. Das ist mir lieber. Also irgendwie diese Schriftsteller-Identität ist was, mit dem ich etwas überkreuzt bin und was auch viele Sachen beinhaltet, die ich nicht mache, weil ich nicht auftrete und auch sonst nicht irgendwie. Ich mache keine Poetikdozentur oder bringe Leuten das Schreiben bei. Also ich mache viele Sachen, die zu diesem Berufsbild gehören, mache ich nicht. Deshalb sage ich lieber, ich schreibe Bücher, als ich bin Schriftstellerin.
War Ihnen das klar von Anfang an, dass Sie Bücher schreiben wollen? Also wenn Sie sagen, mit 4 haben Sie Ihre ersten Bücher diktiert, irgendwann muss man das doch auch zum Lebensunterhalt nutzen, oder?
Ja, das nutzt man dann zum Lebensunterhalt, wenn es was abwirft. Aber ich habe das nie gesagt, das werde ich jetzt von Beruf und möchte davon leben. Also das ist ja auch hoffnungslos. Nee, ich meine, ich habe immer was anderes noch gearbeitet. Also ich finde auch nicht, dass das die einzige Methode ist, dass man sagt, ich muss jetzt hundertprozentig von der Schriftstellerei leben.
Sie haben Linguistik studiert, Altgermanistik, Psychologie, habe ich gelesen. Und dann haben Sie fürs Radio gearbeitet, also Hörspiele und Features geschrieben. Ja. Dieses Medium, in dem wir uns gerade treffen, das Akustische, das ist Ihnen also vertraut. Wie kam es dazu?
Ach, da habe ich noch studiert, da habe ich irgendwie damals dem SFB irgendwie eine kurze so eine Wortmusiksendung irgendwie verkauft, da war ich echt stolz. Da war ich noch war irgendwie 24 oder was. Ja, das hat sich ergeben, das habe ich wahnsinnig gerne gemacht und es ist völlig weg, weil es diese Sendeplätze nicht mehr gibt. Das tut mir auch, also ich weine dem Kulturradio. Man konnte früher so, mein erstes großes Feature beim BR war 90 Minuten über Erik Satie. Ich hatte schon mal ein Feature geschrieben, aber ich habe noch nie produziert. Da sagte, da ist dein Studio, mach das mal. 90 Minuten mit einer Technikerin, keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, wie rum also ich hatte keine Ahnung. Es wurde aber ganz schön. Also diese Zeit, wo man irgendwie im Radio so ein bisschen spielen konnte und diese langen Sendeplätze hatte und abgedrehte, abgelegene, ich habe so schräges Zeug gemacht, echt so schräge Features, das gibt's gar nicht. Das war super. Das ist so schade.
Aber meinen Sie nicht, das Radio wird noch ein Comeback haben? Ich glaube ja dran.
Nee.
Sicher?
Ja, also Radio wird immer weitergehen. Es gibt auch schöne Sachen im Radio. Ich bin auch wirklich ein Freund von Podcasts und allem. Aber diese Art von, ich meine, die waren auch wahnsinnig gut bezahlt. Wenn man da zwei Übernahmen hatte, hat man erst mal ausgesorgt gehabt. Also diese Art von, es war ja auch früher so ein bisschen also einfach ein Broterwerb für Bücherschreiber. Es war es ja schon seit den 50er Jahren, haben alle Hörspiele geschrieben oder irgendwas fürs Radio oder was. Diese ganze Verbindung auch, das hat einfach aufgehört. Und Hörspiele sind auch, die sind jetzt, also ich habe echt so durchgedrehte Hörspiele geschrieben, das gibt's gar nicht. Ich möchte nicht wissen, wie ich die heute verkaufen sollte.
Könnte man gerade glatt mal kramen. Aber wir gucken jetzt tatsächlich auf den Büchertisch. Im Laden seit dem Frühjahr liegt der neue Roman Wachs. Und ich möchte ein bisschen über diesen neuen Roman sprechen. Das ist eine Liebesgeschichte auf gut 180 Seiten, die ins vorrevolutionäre Frankreich des 18. Jahrhunderts führt. Zu einer Anatomin, die mir zumindest vorher überhaupt nichts sagte, die aber eine der größten Künstlerinnen der Zeit war, Marie Biheron. Wo haben Sie die her? Wie kam die auf Sie zu?
Ja, aber das ist eine der wenigen, wo ich es echt nicht mehr weiß. Also ich das wahrscheinlich über Benjamin Franklin oder Diderot. Also das sind irgendwie die beiden berühmten Anschlusspersonen, die es da gibt. Die ist mir seit Jahren irgendwie das Mädchen mit den Leichen, die irgendwie da in einem Gartenhäuschen ihre Leichen seziert hat. Also das war mir irgendwie ein Begriff. Und ich habe dann vor Jahren mal ein Kalenderblatt geschrieben fürs Radio, für den BR.
Ja, also da ist es wieder das Radio.
Ja, da ist wieder das Radio. Da gab es früher sowas irgendwie, oder im Kulturjournal war das, also so kurze Sachen zu Jubiläen. Und da habe ich mich nochmal etwas, halt, es war so ein 10-Minuten-Beitrag oder was, das nochmal etwas mehr damit befasst, aber habe sie dann eigentlich wieder vergessen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein irgendwie. Das probiere ich jetzt. Und ich hatte total unterschätzt, wie wichtig die Französische Revolution da wird.
Marie Béhéran, die ist geboren 1719 eben in Paris, war Tochter eines Apothekers, begabte Illustratorin. Also ich erzähle einfach mal kurz ein bisschen was über sie. Sie möchte nicht diese Früchte und Blumen und Tapeten bemalen, die sich ihre Altersgenossinnen vornehmen, sondern sie malt, ja, Organe, Haut und Knorpel, also das, was so aus dem menschlichen Körper kommt. Sie interessiert sich rasend für Anatomie und verschafft sich, Sie sagen es schon, als Mädchen Leichen, um deren Innenleben zu zeichnen und schließlich auch nachzubilden aus eben dem Wachs, das diesem Roman seinen Titel gibt. Es gibt neben der Marie noch eine zweite Frau, die eine Hauptrolle in dem Roman spielt, nämlich Madeleine Basport. Die gab es auch?
Die gab es auch, natürlich.
Wie sind Sie auf die gestoßen?
Ja, die hängt an der Marie Biron dran. Das ist eindeutig ein Paar gewesen. Die haben zusammen gelebt und werden immer im Doppelpack genannt. Die beiden Mademoisellen Biron und Basseport, das ist ein kaum verschleiertes Ehepaar. Das ist irgendwie, und wenn man mit der Biron zu tun hat, hat man die Basseport automatisch mitgekauft. Und die ist auch toll, das ist eine wunderbare Person irgendwie, eine ganz konzentrierte, kühle Person, die jahrzehntelang die Chefzeichnerin vom Jardin du Roi war, bis sie dann mehr oder minder mit dem Stift in der Hand da gestorben ist mit knapp 80. Ich weiß über die beiden, über ihre Persönlichkeit aus Quellen recht wenig, außer dass die Marie muss eine echte Fanatikerin gewesen sein. Und die beiden waren fromm. Also das weiß ich. Sonst habe ich mir da sehr viel ausgedacht.
Auch wie die Geschichte der beiden anfängt.
Ja, das ist
in einer sehr frommen Szene. Mögen Sie es ein bisschen erzählen?
Ja, ich habe mir überlegt, also die waren wahrscheinlich Jansenistinnen. Das ist eine sehr puritanische, aber katholische Sekte irgendwie. Also das muss man jetzt nicht genau wissen, aber ich habe gedacht, wie verführe ich eine Jansenistin? Und habe gedacht, indem ich sie in irgendeinen ganz überdekorierten katholischen Zusammenhang bringe. Und da habe ich gedacht, was, also mehr als irgendwie, wenn das Fastentuch fällt in Notre Dame, da knallt dieses riesige, das hängt den ganzen Altarraum ab und da rauscht dieses ganze riesige Wolltuch darunter und dahinter ist dann der damals der neue Altar, alles, also in die Gotik reingepackt. Packtes, goldenes Rokoko irgendwo oder Barock ist es eigentlich noch. Und da habe ich gedacht, jetzt probiere ich das mal damit und da hatte ich dann natürlich einen Heidenspaß damit. Also das war also mit diesem Fastentuch, das ist auch, wenn man in Bayern lebt, sind einem diese Fastentücher sehr vertraut, weil wirklich in der Karzeit alle Kirchen abgehängt sind, die Altäre irgendwie. Also das kennt man da.
Dieses historische, queere Liebespaar Marie und Madeleine. Marie war eine der größten Forscherinnen und Künstlerinnen ihrer Zeit. Und sie haben sie ja aus der Geschichte geborgen. Kann man sagen, das war in dieser Hinsicht auch so ein bisschen ein feministisches Projekt für sie? Oder war es reine Kunst?
Nee, es ist immer, also wenn man über Frauen schreibt, die in einer Zeit was gemacht haben, wo sie gegen alle Widerstände gehen müssen, das ist also per se feministisch, das kann man überhaupt nicht anders machen. Ich hatte das Buch davor, diese Margarita Costa, das ist irgendwie eine barocke Schriftstellerin, da kommt man in irgendwann einen feministischen Furor, wenn man das schreibt allein, wenn man denkt, warum macht das denen denn so schwer? Also ich meine, die durften, ich weiß bis heute nicht, wie die ihre Finanzen überhaupt geregelt haben. Die konnten im Grunde überhaupt keinen Besitz haben ohne männlichen Vormund oder was. Also das ist immer feministisch. Und man sollte auch die kleinen Geschichten von Frauen, die es trotzdem gemacht haben, die sollte man alle vergolden.
Das tun sie in dem Roman. Es ist ja auch ein Roman der weiblichen Selbstermächtigung. Aber es gibt schon auch die Männer, die es dann irgendwie auch braucht und die auch mitgemacht haben. Die fallen nicht hinten runter bei ihnen. Also sei das ein Soldat oder der Philosoph Diderot oder ein ganz sympathischer Typ namens Edmé. Also es ging in dem Roman jetzt nicht darum, Fronten aufzumachen, sondern
Nein.
eher zu verbinden.
Ja, natürlich. Ich habe ja nichts gegen Männer. Und irgendwie mit dem Diderot, das ist ja lustig, das ist ja historisch, die waren im selben Haus gewohnt und sie hat ihm die Anatomie beigebracht. Und ich persönlich, ich würde meinen Kopf verwetten, dass die in der Enzyklopädie mitgeschrieben hat, aber sie konnte es wirklich nicht unterzeichnen. Mhm. Das kann ich nicht beweisen, leider. Nee, also ich habe nichts gegen Männer und ich glaube auch nicht, dass man irgendwie, das ist das System, was die Marie behelligt und nicht einzelne Männer eigentlich. Selbst der Buffon, der sich bei der Madeleine, also das ist der Buffon ist irgendwie mehr oder minder der Chef von der Madeleine, der immer guckt, ob sie alles richtig gezeichnet hat. Das ist irgendwie eine Zumutung, aber das ist das wissenschaftliche System, da gibt es einfach keine Frauen. Das ist nicht, dass jetzt ein einzelner Mann irgendwie ein mieser Typ ist oder was.
Hm. Ja, am Ende ist es eine Wunderkammer, in der alle, auch die Tiere, ihren Platz bekommen. Ich möchte tatsächlich noch mal gerne auf den Ton ihrer Bücher kommen, auf ihre Sprache. Ihr Stil ist ganz präzise, oft sehr ironisch. Es gibt so einen sehr feinen Humor. Ich muss immer sehr viel lachen, wenn ich sie lese.
Ich auch.
Ach, also beim Schreiben ist es auch so, dass Sie lachen?
Ja, ich habe bei diesem Kapitel, wo dieser arme Typ mit diesen ganzen Tieren, habe ich mich unter den Tisch gelacht. Das geht ja gar nicht anders.
Entsteht daraus auch sowas wie Ihr Rhythmus, also Ihre musikalische Ökonomie der Sprache?
Ja, ich habe irgendwie einen etwas jambischen Rhythmus. Ich lese laut.
Mhm.
Also ich rede das dauernd vor mich hin. Ich lege irgendwie viel Wert drauf auf irgendwie einen Rhythmus oder dass nicht so ganz unrhythmische, fette Wörter irgendwie wo drin hängen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist wirklich eher wie eine musikalische Sache. Da lege ich einen irrsinnigen Wert drauf. Ich verkaufe auch manchmal Präzision für Rhythmus. Also ich lege einen irrsinnigen Wert auf den Rhythmus. Ich weiß nicht warum. Schon immer.
Hm. Ja, und das liest man natürlich. Wie schreiben Sie dann? Also schreiben Sie und nehmen dann weg oder schreiben Sie und dann steht das da und es bleibt genauso?
Nee, ich nehme weg. Ich mache es immer so kapitelweise. Ich schreibe erstmal so alles hin und dann kürze ich es auf die Hälfte ungefähr. Und dann mache ich das nächste Kapitel. Also ich korrigiere beim Schreiben. Deshalb ist das, wenn es fertig ist, dankenswerterweise immer wirklich relativ fertig. Also ich muss wenig machen, wenn es fertig ist. Ich schraube ewig an irgendwie den einzelnen Passagen rum. Aber ich natürlich, also so ganz so kurz, wie sie dann im Endeffekt sind, sind sie nicht immer. Also da ist schon was rausgenommen.
Und das machen Sie, das macht nicht
das
Ihre Lektorin?
Ich. Nein, das mache ich.
Wie viel Anteil hat das Lektorat dann noch?
Die ist ganz toll, besonders in Details und solche Sachen, dass Leute zweimal durch dieselbe Tür gehen oder sowas, was ich dauernd mache. Irgendwie stellt die Kaffeetasse von A nach B und dann nochmal.
Mhm.
Und sie macht alles stilistisch, aber sie hat keinen Anteil an der, an den großen Sachen. Nee.
Gibt es eigentlich ein Thema oder eine Figur, die sie im Moment nicht loslässt? Also gibt es einen kleinen Ausblick auf das, was wir vielleicht als nächstes lesen können?
Ich schreibe eine Bandband für die Naturkunden.
Über?
Papageien.
Ach, herrlich.
Das ist vielleicht schwer, das gibt's gar nicht.
Aber dann müssen Sie im Zweifel reisen, oder?
Nee. Ich laufe nur mal in Berliner Zoo und glotze die Rabenkakadus an, bis die mich rausschmeißen. Also nee. Das macht mich im Moment sehr glücklich. Sonst mit Romanen kann es sein, dass ich nochmal mein Genre wechseln muss. Also es kann sein, dass ich jetzt was ganz anderes schreibe.
Krimi.
Nee, eine Art Science Fiction. Das heißt Urban Fantasy oder sowas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist noch nicht so weit, aber irgendwie, es kann sein, dass ich mit diesen historischen, also man muss da aufpassen, dass das nicht irgendwie eine Masche wird oder was. Ist es jetzt noch nicht, bin auch ganz glücklich damit, aber es darf nicht zu leicht werden.
Freuen wir uns erstmal auf die Papageien. Im Diskurs bei MDR Kultur zu Gast die diesjährige Preisträgerin des Jean-Paul-Preises, die Schriftstellerin Christine Wunicke, deren Romane allesamt Leseempfehlungen sind. Aktuell erschienen Wachs im Bärenberg Verlag. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Wunicke.
Ich danke.
Und hier verabschiedet sich Katrin Schumacher. Ahoi.
MDR Kultur. Das Radio.